Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Heute sitze ich zusammen mit Max Feiler. Max Feiler ist tatsächlich so ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir hier um uns rum relativ viele coole Trails haben, weil du dich schon relativ früh darum gekümmert hast, dass es hier was zu fahren gibt. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt endlich mal im Podcast unterhalten können. Vielen Dank, dass du da bist.
Schönen guten Morgen, Tobias, und vielen Dank für deine Einladung.
Man muss vielleicht sagen, wir sind sehr, sehr gute Freunde. Wir verbringen recht viel Zeit zusammen. Wir haben auch schon recht viel Zeit zusammen an irgendwelchen Projekten gebaut auf Trails, aber vor allen Dingen auch abseits der Trails. Und als ich dich kennengelernt habe, hattest du noch einen Burgerladen. Das ist mittlerweile nicht mehr so, sondern du hast dich ein bisschen verändert. Wie bist du eigentlich überhaupt so zum Radfahren gekommen?
Radfahren ist eigentlich seit meiner Jugend Bestandteil meines Lebens. Das erste Fahrrad, was ich bekommen habe oder gekauft habe, war mit einem 1000 D-Mark-Schein beim Zweirad-Martin in Neustadt ein Bulls 2000. Es gibt, glaube ich, noch einen genaueren Modellbegriff. Ich weiß nur noch, dass es ein Bulls 2000
aber
ist.
Das ist schon ein bisschen her beim D-Mark-Schein, oder?
Das ist schon ein bisschen her. Dann habe ich mich ganz lang in der Hardtail- und Tourenfahrerei hier um unsere schöne Heimat Coburg-Lichtenfels bedarren. Und irgendwann fand ich Lefty geil. Mhm. Ich glaube, das war so 16, nee, das war sogar noch davor, das war so, ja doch, 16, 17. Da habe ich mir ein Cannondale RZ120 gekauft. Dann habe ich schon angefangen, da ein bisschen zu gucken, wo mal ein Sprung steht oder wo man mal was buddeln kann, und habe dann angefangen, da ein bisschen in die Luft zu wollen. Der große Überflieger bin ich nicht geworden. Und 2016 habe ich ein Burger-Restaurant in meiner Heimatstadt eröffnet in Coburg und habe dort den Besitzer des Hauses kennengelernt. Der hatte damals schon ein Giant Glory, Rain, mhm, und war mehr im Enduro-Bereich unterwegs. Kurze Story, ein Jahr später hatte ich, nachdem der Burgerladen recht gut lief, ein Specialized Enduro Pro 2017 für, weiß ich nicht, glaube ich, 6.000 Euro. Und das erste Mal ein Finale, und dann war ich infiziert mit der Sache. Und ab da an ging es eigentlich mit dem Kollegen, dem dazugehörigen Auto, und innerhalb von 3 Jahren, glaube ich, 70.000 Kilometer. Wenig für den Burgerladen, sondern meistens für die Trailspots, die wir angefahren sind, quer durch Europa, Deutschland, überall hin, genau.
Aber das heißt nämlich, du hast relativ spät wirklich mit dem Trailfahren angefangen, sondern bist vorher halt, ich glaube, du bist recht viel Cross-Country gefahren vorher, oder? Oder sowas?
Ja, wir haben halt hier um Coburg rum gibt es so einen Rundkurs, das ist eigentlich ein Wanderweg, das heißt C-Weg, der erklimmt immer die umliegenden Hügel und hat dann halt einen Wanderweg zu der jeweiligen Seite, den man wieder runterfahren kann. Den fand ich schon immer ganz interessant. Und da ging es dann mehr ins Trailfahren rein. Und dann konnte man ja auch hier Richtung Lichtenfels rüber schon immer ganz gute Touren fahren. Komoot war ja auch schon am Start. Genau.
Ja, das finde ich eben bei dir spannend, dass du halt, wenn du Sachen machst, dass du die halt wirklich zu 100% machst. Und wie du halt damals zu dem Burgerladen gekommen bist, weil das ja, du hast ja nicht Koch gelernt oder so, sondern du wolltest es ja halt gerne machen.
Nee, ich habe Heizungsbau gelernt und bin dann irgendwann in der Nachtgastronomie gelandet, um dann irgendwann im Restaurant zu landen, ja.
Und dann hast du ja relativ schnell geschafft, dem Typen, der dir ein Haus vermietet, den du ja gar nicht so richtig kanntest, davon zu überzeugen, dass es jetzt eine gute Idee wäre, mit dir in Urlaub zu fahren.
Und er hat mich überzeugt. Der hat gemeint, der Place to be für alle Mountainbiker-Enthusiasten wäre Finale Ligure. Dann habe ich in meinem Laptop Finale Ligure eingeklopft und habe eins der, ich glaube, das ist eins der Videos, die Leute am meisten davon überzeugen könnten, nach Finale zu fahren. Ein Video mit Cedric Garcias, der am Meer steht und einen Apfel aus der Bibshort rausfallen lässt. Hinten. Kennst du dieses Video?
Nee.
Es ist irgendein Werbevideo, glaube ich, für die EWS damals gewesen. Und wenn man das Video mal gesehen hat, dann muss man auf jeden Fall nach Finale.
Okay. Dann seid ihr nach Finale gefahren und so ging das eigentlich ganz, so ging das los.
Im Finale hatte ich dann ein anderes Cannondale, und zwar ein Trigger 2 Carbon, auch mit einer Lefty. Wir waren da 5 Tage und das Trigger war danach auch nicht mehr zu gebrauchen.
Ja, Ich glaube, das passiert vielen Fahrrädern im Finale.
Ja.
So, jetzt sind wir 2024. Bei dir hat sich sehr, sehr viel geändert. Bei deinem Fahrstil hat sich sehr, sehr viel geändert. Was würdest du sagen? Also, wie würdest du deinen Fahrstil jetzt so beschreiben?
Large.
Large.
Also L. So, wenn es S, M, L und XL und XXL gibt, würde ich mich zwischen L und XL einordnen. XXL so Gaps von 20 Metern oder sonstige Sachen werde ich, glaube ich, in dem Leben nicht mehr erreichen. Muss ich, glaube ich, auch nicht. Was ich für mich erkannt habe in meiner aktuellen Lage ist, dadurch, dass ich nicht der Top-Fahrradfahrer bin, bin ich, glaube ich, ein ziemlich guter Trailbauer. Mhm. Weil Leute, die zu gut oder sehr gut Radfahren können, können sich in niedrigere, ich habe es erst gestern mit einem Kollegen, der auch in der Branche arbeitet, gehabt. Wenn Leute zu gut Radfahren können, können die sich nicht mehr in niedrigere Levels eindenken und einfinden und bauen dann Sachen, wo die den Blickwinkel dafür haben und sagen, ja, es geht easy. So, jetzt kommst du dahin mit dem ganz anderen Blickfeld und siehst es und denkst dir, in dem Leben nicht mehr. Dabei denkt der halt so, ja, Pop, ja, hier, Bums, läuft. Fertig, ja, läuft. Ja. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass die Rastafari und Smoke Weed Everyday Ära, glaube ich, ein bisschen ausläuft in der Branche. Wer es braucht, soll es weiterhin machen, aber ich glaube, die Branche entwickelt sich immens schnell und genau.
Ja, also da bin ich wirklich sehr interessiert dran und da sprechen wir gleich auf alle Fälle noch drüber, was du da so siehst. Vorher möchte ich noch so ein bisschen über dich reden. Also was ich spannend finde, ist, du warst halt immer super gegen E-Bikes. Dann habe ich dir irgendwann mein E-Bike gegeben, jetzt fährst du fast nur noch E-Bike, oder? Also was hat das auch mit dir gemacht, das E-Bike-Fahren? Hat sich nochmal was an deinem Fahrstil verändert, oder?
Das habe ich auch gestern mit dem Kollegen besprochen. Es ist halt nichts mit dem Fahrstil zu tun. Dieses Fahrrad oder die Art des Fahrrads ist eine Momentaufnahme der Menschen an einem Lebenszeitpunkt. In der Zeit bevor...
Alter!
Ja, ist so. In der Zeit zuvor war ich deswegen immer gegen das E-Bike, weil ich, nachdem ich das Restaurant abgegeben hatte, Corona-Zeit, es war so, ich war viel am Reisen, ich hatte immer kurzweilige wechselnde Jobs, um mich halt quasi über Wasser zu halten. Ich war noch nicht richtig bereit, das Trailbau-Ding vollkommen zu meinem Lebensinhalt oder zu machen. Und da hat man einfach die Zeit. Man hat die Zeit, stundenlang einen Berg hoch zu gurken, um dann wieder runter zu fahren. Warum sollte man sich dann ein E-Bike kaufen? Jetzt habe ich die Zeit nicht mehr. Jetzt brauche ich oder will ich das E-Bike haben. Genau. Und meine Meinung zum E-Bike ist... Das E-Bike ist die Zukunft. In 10 Jahren, glaube ich, ist das E-Bike bei 90% Marktanteil angekommen, ist vom Gewicht und vom Können her so nah an einem normalen Rad, dass ich wirklich, dass der Transport des Mountainbikers, glaube ich, ein endendes Geschäft ist. Sei es mit Autos, irgendwie Touren fahren oder halt auch mit dem Lift. Gut, ich glaube, Destinationen, die wirklich sehr große Höhenunterschiede haben, dort wird es weiterhin Bestandteil haben. Aber alles, was im mittelgebirgigen Raum stattfindet, wird sich nimmer mit einem Lift oder auch mit einem Shuttle-Unternehmen. Ja, der Sport ist einfach zu individuell. Die Leute haben zu viele eigene Ideen, wie man wohin und sich dann immer in eine Zeit zwängen lassen zu müssen. Um 9 macht der Lift auf, um 17 Uhr macht er wieder zu. Oder wie in Skandinavien, um 10 macht er auf und um 16 Uhr macht er wieder zu, obwohl die bis nachts um 11 Licht haben. Verstehe ich nicht. Und ich glaube, da wird der Sport sich gerade durch diese Erfindung soweit noch ausbauen, dass...
Ja, das ist halt auch irgendwie das Spannende, nicht? Ich meine, unser Stil vom Radfahren ist ja gar nicht mehr der so, wir gehen jetzt in den Bikepark und dann geht's los, sondern wir fahren ja eher so Touren mit hohem Trailanteil und da ist natürlich das E-Bike halt echt perfekt.
Ja.
Und ja, wie du sagst, also diese ganze Mittelgebirgs-Lift-Geschichte wird wahrscheinlich durch das E-Bike so ein bisschen abgelöst. Aber da müssen wir auf alle Fälle gleich nochmal kurz drüber reden, was das denn auch für den Trailbau bedeutet und, und. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du bist viel rumgekommen, du bist aus dem schönen Coburg auch in die Welt raus. Was ist denn so das, was dir, also was sind so die Trails, die du am liebsten fährst? Wie kann man die so beschreiben?
Da gibt es einen neuen Fachbegriff dafür. Das nennt sich Hybrid Trail. Und zwar ist das eine Mischung aus gebauten Anliegern und sehr gut geschäbten, definierten Sprüngen. Allerdings in die Topografie und die Umgebung so eingebaut, dass auch noch viel natürlicher Anteil übrig bleibt. Das heißt, man kann sich vorstellen, man baut auf einem Abschnitt von Kurve 1 zu Kurve 2 die Kurven hin und der Mittelteil bleibt eigentlich so natürlich wie möglich. Das heißt, wenn ich ein Gelände habe, das sehr steinig und auch gerne mal verblockte Sachen oder ja, einfach Sachen hat, dass ich aus der Kurve gut rauskomme, kann diesen technischen Teil in einem vernünftigen Speed nutzen und auf der anderen Seite weiß ich aber, ich falle dort nicht irgendwie 8 Kilometer ins Nirgendwo, sondern da steht wieder ein gut gebauter Anlieger, der mich einfach fängt und in die nächste Sektion bringt, um dort vielleicht einen gut gebauten Sprung zu finden oder sonst irgendwas, genau.
Hast du einen Tipp, wo es sowas gibt? Oder was ist so das, was dir im...
Den ersten, den ich gesehen habe, war 2022, als ich am Greenhill Bikepark mitgebaut habe. Ich glaube, Mixtape heißt der. Der hat, glaube ich, diese Charakteristik am meisten. Ich habe auch schon mal eine Version gesehen, die war, glaube ich, nie so geplant. Am Döbra Berg ist ja jetzt auch ein neuer Flowtrail entstanden. Da gab es ja früher auch schon die Mountainbike Fun Trails. Fun habe ich nicht gefunden, aber die Trails. Und dort war auch ein Trail dabei, der war sehr rough, einfach durch die Wurzeln und durch das Gefälle, was das vorgegeben hatte. Die hatten aber immer die Anliegerkurven schön geshaped und mit Erde hinterbaut und alles. Genau. Das ist so, glaube ich, der Typ Trail, der nach der Flow Trail Revolution, die letzten Jahre durch alle Decken gegangen ist, glaube ich, so als nächstes wieder den Leuten auch zeigen sollte, man kann auch mit einem grobstolligen Magic Mary nicht nur auf einer Murmelbahn Spaß haben. Genau. Ja.
Wann hast du angefangen, Trails zu bauen? Weil vom ich fahre jetzt die Trails zu ich baue jetzt ganze Trails ist ja schon irgendwie noch ein Schritt.
Ja, eben in der Zeit, wo ich das Restaurant hatte, bin ich mit meinem Kumpel sehr viel rumgekommen. Und irgendwann war es dann auch so ein Zeitaspekt. Man konnte, also, ja, wie gesagt, in 3 Jahren sind wir, glaube ich, 70.000 Kilometer gefahren. Und die Einkaufsmöglichkeiten, die ich für mein Restaurant genutzt habe, waren alle im 5-kilometrigen Umkreis. Da kann man sich ausrechnen, wie viel von den 70.000 Kilometer zum Einkaufen genutzt wurden und wie viele wir in Deutschland rumgegurkt sind, um Trails und Spots zu finden. Und bei uns zu Hause in Coburg gab es gar nichts. Und dann habe ich da einfach angefangen, mal ein paar Trails hinter die Haustür zu graben. Dann ist es ausgeartet in den Thüringer Wald und auch in der Bamberger Region habe ich schon den einen oder anderen Einsatz mitgefahren. Und dann habe ich, nachdem ich festgestellt habe, dass das mit dem Restaurant enden muss, den Schluss gefasst, eine Saison im Bikepark zu arbeiten. Ich habe dann vom Bekannten quasi so eine Stellenausschreibung bekommen, dass die in Nauders jemanden suchen. Dann war ich dort, habe mich mit denen unterhalten. Die haben ein bisschen zu lange gezögert und auf der Heimfahrt von Nauders war ich noch in Zerfaus. Und die haben 5 Minuten gebraucht, um mich einzustellen und dann war ich in Zerfaus.
Dann hast du halt hier relativ schnell deine Zelte abgebrochen, bist nach Zerfaus und hast dann da mitgebaut. Was hast du davor gefunden, als du dorthin bist und was hast du dir vielleicht vorgestellt?
Vorgefunden habe ich einen klassischen Bikepark. Einen Lift nach oben, Strecken in verschiedensten Könnerstufen nach unten. Ein bunt zusammengewürfeltes Team aus unterschiedlichsten Nationen. Und ein Haufen eingesessener Sturköpfe. Ja. Und es war eine gute Zeit, es hat Spaß gemacht. Allerdings war auch ein bisschen Ernüchterung, glaube ich, manchmal dabei. Weil so die Romantik, die sich so jeder vorstellt, Trailbau, voll geil und bist da den ganzen Tag draußen, schuffst dir einen ab. Ja, machst du,
ja.
Drehst dich rum, fährt einer durch, alles wieder weg.
Aber ich meine, solche Jobs sind ja auch gut dafür zu lernen, zum einen, was geht und vor allen Dingen aber auch, was man nicht machen möchte.
Ja, absolut.
Was hast du da so gelernt? Also was hast du vielleicht an positiven Sachen gelernt? Was hast du aber vielleicht auch an, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht mal negativen Sachen, aber an Sachen gelernt, wo du gedacht hast, das müssen wir ändern, wenn ich das selber mache?
Vorgefunden habe ich eigentlich, es ist das Paradebeispiel für alle mittelständischen Unternehmen, glaube ich, die mit einem Team aus Saisonkräften arbeiten. Die Führung ist halt schwierig, jeder bringt seinen eigenen Stiefel mit und das alles unter Dach und Fach zu bekommen, ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Vor allem dann effektiv und auch effizient die Arbeit am Berg umzusetzen, ist auch nicht immer einfach. Ja, das habe ich eigentlich dort zwar am meisten mitbekommen. Und das Sachen, die, glaube ich, auch manchmal versprochen wurden, so von der organisatorischen Seite meistens nicht eingehalten worden sind. Und das macht ein bisschen, ja, das nimmt einfach den Elan und auch die Power. Und nach der Saison war für mich auch gleich wieder klar, ein Angestelltenverhältnis.
Ist nicht so dein Ding.
Ist es in dem Leben, glaube ich. Nimm mal so richtig. Ja, genau.
Du hast ja gerade schon die Smoke Weed Everyday Community oder den Lebensstil so erzählt. Oder dass das natürlich auch viel mit diesem Trailbau zu tun hat. Also kann man sich das so ein bisschen vorstellen, dass die Leute dort so ein bisschen wie diese Ski-Bumps sind, also die quasi in diese Bikeparks kommen, vor allen Dingen um selber zu fahren und dann dort auch noch bauen? Oder was sind das für Leute, die in einem klassischen Bikepark eigentlich die Trails pflegen? Saisonkräfte und.
Also es waren mit Sicherheit mal die klassischen Chipper-Jungs, die einfach die Szene zu dem gemacht haben, was die Szene damals war. Also halt nicht das, was es jetzt ist, nach dem Corona-Hype, nach 4 Millionen aktiven Mountainbikern in Deutschland und, glaube ich, 12 Millionen Mountainbikes in deutschen Haushalten. Da sprechen wir nur von Deutschland, da hat Europa oder generell die ganze Welt noch viel mehr. Ich habe gar keine Zahlen, was so jährlich an Mountainbikes verkauft wird. Aber damals, sagen wir mal vor Corona, war das, glaube ich, auch noch ganz gut handelbar, dass dieser Schlag Menschen und Leute diesen Job erledigt hat. Ich bin der Meinung, dass sich das Ganze schlagartig verändert hat mit diesem extremen Corona-Boom, der ja auch so den illegalen Trail erstmal erfunden hat. Also welcher Trail ist illegal? Das kann man sich jetzt ausmalen, wie man will. Gut, es gibt eine Gesetzeslage dazu, aber ja, da werden die meisten Leute auch sagen, meinem Magic Mary Reifen ist es egal, ob der Trail sich jetzt illegal fühlt oder legal fühlt, der fährt da trotzdem gut runter. Und zu den Leuten, die die Trails pflegen, in Summe ist es ein geiler Job, du bist immer draußen, du bist immer an der Natur, du musst es lieben, das zu tun. Wenn du es nicht liebst, solltest du es lassen. Dann kann man da, glaube ich, glücklich werden.
Aber du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, die ich ganz interessant finde. Also zum einen hast du vorhin gesagt, man muss sich auf das Level von anderen Leuten einstellen können, weil das Level, was du fährst, ist nicht unbedingt das, was vielleicht jeder fahren möchte. Und du hast gesagt, alle Leute, mit denen du da zusammengearbeitet hast in dem Bikepark, haben so ein bisschen ihren eigenen Stil. Und das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir auf die Trails gehen, dass man merkt, okay, das ist so der Style, das ist so der Style und jeder hat so ein bisschen seinen eigenen. Was natürlich cool ist, wenn du halt einen Home-Trail baust, aber wie ist das denn, wenn du jetzt professionell Trails baust? Weil dann ist ja, also wie viel ist dann noch dein eigener Stil gefragt und wie viel musst du aber halt auch schauen, nee, also das ist jetzt quasi der Stil, in dem baut man jetzt dieses Level von Trails und da muss ich mich dran halten.
Regularien oder Normen gibt's noch nicht, zum Glück, würde ich behaupten. Weil man kann das nicht mit einer Großbau- oder mit einer Baustelle, die gewisse Tragkräfte oder sonstige Vorgaben wie eine Autobahnbrücke oder sonst erfüllen muss, kann man das nicht vergleichen. Es sollte immer noch ein sehr kreatives und sehr freies Schaffensgebiet bleiben. Allerdings gibt es halt einfach so Sachen, die einfach so Grundvoraussetzungen sind, dass ein Absprung einfach eine Fahrradlänge zumindest mal hat. Ne? Mhm. Also manchmal kommt man ja wirklich irgendwo hin, wo ein Absprung 20 cm breit ist und ein Vorderreifen lang und dann wundern sich die Leute, warum die alle reihenweise da auf die Schnauze fliegen. Also ja, also und ich glaube, Deutschland ist generell ist es ein bisschen so, dass der Fahrradsport zu wenig Platz bekommt und auch noch ein wenig so in der Illegalität manchmal steckt und dadurch, dass kein Platz da ist, wird halt auch oft der Platz, der eigentlich gebraucht, also eigentlich braucht ein Mountainbike-Trail Platz. Mhm. Den braucht er einfach so.
Damit es halt cool ist. Ja. Wie ist das so, jetzt bist du auf einem Projekt, wo es halt darum geht, einen Bikepark zu bauen, du hast gesagt, du hast am Green Hill mitgebaut. Wie viel Kreativität von dir kannst du da noch reinstecken oder wie wichtig ist es aber auch, dass es jemanden gibt, der den Hut auf hat und der sagt, nee, genau so wird es gemacht und dass es eben nicht so, okay, die Kurve ist dann so und die Kurve ist so, weil cool ist ja zum Beispiel, ich meine, wenn wir das immer mit dem, mit wahrscheinlich dem größten und vielleicht sogar besten Bikepark Whistler vergleichen, da weißt du, wenn du den Sprung schaffst, schaffst du alle. So, weil du halt einfach, du kannst durchrollen, die sind halt so gebaut, das baut aufeinander auf, die haben halt die Idee, wie schnell kommt man an, was passiert da. Das habe ich selbst bei uns, bei den großen Bikeparks in Europa, habe ich nicht das Gefühl, dass ich so intuitiv fahren kann oder so befreit fahren kann, dass wenn ich den Sprung geschafft habe, ich den nächsten auf alle Fälle schaffe. Weil manchmal ist er zu lang, manchmal ist er zu kurz und so. Wie wichtig ist es, dass es da wirklich so einen Chef gibt, der das halt am Schirm hat? Und ist das auch nochmal eine eigene Position quasi im Trailbaugeschäft?
Also dass einer die Bauleitung oder generell die Planung und die damit laufenden Prozesse übernimmt, ist definitiv sehr wichtig. Allerdings ist es auch genauso wichtig, dass diese Person offen ist für Diskussionen und Anregungen. Wenn jetzt es wird ja ein Streckendesign vorgegeben, es wird was geplant und der Baggerfahrer stößt auf dies oder das, um dann stupide zu sagen, nee, wir müssen da durch, ist glaube ich nicht zielführend. Also es ist, ja, wir arbeiten mit der Natur und genau so ist es. Es verändert sich stetig. Und genau an der Stelle, wo dann eventuell Probleme oder Sachen aufkommen, die nicht dem Plan entsprechen, dann muss es schnell unbürokratisch abgesprochen werden, um die beste Lösung dafür zu finden. Hm. Und auf Whistler zu kommen, in Whistler war ich auch letztes Jahr, die haben einfach Platz.
Das haben die?
Die haben Platz.
Ja.
Und die wuseln auch nicht den ganzen Tag in der Gegend rum, um irgendwelche Seiten von Anliegern oder anderen Trails wieder schön zu machen, sondern da geht es einfach nur um Trail. Hm. Erde, Steine von A nach B mit großen Maschinen oder auch manchmal nur mit der Hand, je nachdem, auf welchem Trail man unterwegs ist. Aber da geht's um den Trail selber und nicht um das, was um den Trail herum ist. Dass das in Europa ein bisschen anders läuft und auch wichtig ist, das Ganze gesellschaftlich und naturverträglich zu machen, denke ich, hat seine Daseinsberechtigung. Am Ende soll es aber trotzdem immer noch um den Trail gehen, weil es nützt nichts, einen großen Eingriff in die Natur zu machen, dafür, dass man dann nach 2 Jahren wieder angerollt kommt und wieder alles auseinandergräbt, nur weil man am Anfang gemeint hat, wir müssen hier wieder alles schön ausschauen zu lassen, es sich aber einfach scheiße fährt.
Das ist jetzt einfach so eine Idee oder so eine Frage, aber ich meine, das macht jetzt einen Trail nicht besser, wenn da auf der, also links und rechts vom Trail halt irgendwie wieder das Moos angepflanzt wird. Und dann ist es so, wenn du zum Beispiel Whistler anschaust, das ist ja irgendwie wunderschön integriert in die Natur, halt über die Zeit. Da hat jetzt keiner irgendwie Moos hingetan, sondern das ist halt irgendwie, passiert. Und aber das ist ja auch irgendwie ein Teil von Natur, dass die sich das halt immer wieder so ein Stück zurückholt, oder?
Ja, wir waren gestern erst an meinem Spot, den ich 2018 quasi als erstes bebaut habe. Und die eine Seite davon bin ich gestern abends noch im Dämmerung runtergelaufen. 2018, das heißt 6 Jahre. Hm. Wenn man da jemanden runterschickt, der nicht weiß, dass da ein Mountainbike-Trail war, wird er auch nicht sagen, dass da ein Mountainbike-Trail war. Also die Natur holt sich so schnell zurück. Und
jetzt gab es ja irgendwann diesen Pumptrack-Hype. Also überall wurden Pumptracks gebaut, was ich persönlich super, super gut finde, weil Pumptracks natürlich extrem viele Leute aufs Rad bringen und vor allen Dingen gerade Kinder diese Auge-Hand-Koordination und dieses, ne, also die müssen halt einfach ihren Körper da halt besser kennenlernen und dürfen da nicht so...
Die haben auf jeden Fall mehr Bewegung, als nur einen Controller mit dem Finger zu bewegen.
Ja, ja, das, aber vor allen Dingen ja auch spezielle Bewegungen.
Ja.
Also, ne, da muss man ja schon... und in dieser Zeit sind halt irgendwie gefühlt auch ganz viele von diesen Baufirmen aufgeploppt. Weil klar, du kannst halt relativ einfach, ohne diese großen Genehmigungsprozesse, also hast du natürlich auch, aber ich denke mal, einen Pumptrack auf einen Schotterparkplatz zu bauen, ist vom Genehmigungsverfahren her was anderes, wie einen Bikepark irgendwo in den Wald zu bauen, oder?
Ich habe in den letzten 4 Jahren, indem ich das anfangs noch in der Kleinunternehmertätigkeit und jetzt in der
Großer Tätigkeit
gemacht habe, auch manchmal so mitbekommen, dass es leichter ist in Deutschland mit einem Pfeil und Bogen durch den Wald zu laufen und auf ein Gummitier zu schießen, also genehmigungsmäßig ist, als mit dem Mountainbike durch den Wald zu fahren.
Ja.
Also im Bogensportpark kriegt man irgendwie innerhalb von 3 Wochen, wenn man einen Verein hat und den Waldbesitzer dazu hat, der ja sagt, kriegt man das vielleicht in, ne, 3 Wochen ist vielleicht ein bisschen wenig, aber innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr dahingestellt, einen legalen Mountainbike-Trail irgendwo hinzubekommen. Unter 2 Jahren kriegt man, ist es, glaube ich, in den allerseltensten Fällen möglich, da an ein gemeinsames Ziel zu kommen.
Ja, ja. Und das ist ja eben beim Pumptrack dann anders. Das kann dann relativ schnell gehen.
Ja, beim Pumptrack ist es so, dass es halt...
du greifst ja nicht großartig in die Natur ein. Also es kommt ja darauf an, wo du den jetzt baust, aber zum Beispiel also jetzt hier...
Wenn ich eine grüne Wiese habe und die wird flächenversiegelt, dann ist das eine Flächenversiegelung. Ob ich da jetzt eine Halle drauf baue, wo Amazon Pakete verschickt oder irgendeine Autowerkstatt ihre Autos repariert, ist es genau dasselbe als der Pumptrack, der dort steht. Das ist richtig, ja. Der Pumptrack ist deswegen so leicht umzusetzen, da es ein festes, statisches, unveränderbares Bauwerk ist, was einmalig an einer Stelle errichtet wird. Deswegen ist es im Bau und, wie soll man das am besten sagen, im Bürokratie-Deutschland einfach umzusetzen.
Ja.
Da kann nichts.
Das versteht halt jeder.
Ja, so. Genau. Und das, was draußen im Wald individuell meistens und dort stattfindet, es ist einfach so, dass ja die Leute kennen es nicht und was das Problem ist, glaube ich, dass die Gesetzeslage so undurchsichtig ist, jetzt wird ja das Waldgesetz wieder überarbeitet.
Dass nicht unbedingt zum Vorteil von uns wahrscheinlich.
Ja, genau, das steht ja noch nicht ganz fest, aber da tun sich ja Leute für einsetzen. Nee, was ich sagen wollte, ist, dass der, dem die Fläche gehört, dem wird quasi von allen Seiten suggeriert, dass wenn er einen Trail auf seinem Grund und Boden duldet, eigentlich schon im Gefängnis sitzt. Was einfach nur Fake News sind. Ist nicht so. Also von daher wurden alle Waldbesitzer, gerade Kleinbesitzer von Wald, scheinbar darauf getrimmt, immer Nein und Nee zu sagen, als zu sagen, hey, probieren wir es doch mal aus.
Aber trotzdem entstehen ja jetzt überall solche Flowtrails, Trailcenter und. Überall entstehen halt irgendwelche kleinen Parks, teilweise von der Community gebaut, teilweise aber auch professionell gebaut. Wobei professionell halt heißt, dass die Leute, die halt vielleicht da schon mal ein Pumptracking gebaut haben, auch angesprochen werden und es heißt halt, ja, bau uns doch hier einen Mountainbike-Trail hin. Jetzt ist es ja so, bei Pumptracks gibt es mittlerweile Programme, wo du halt sagst, ich habe so und so viel Platz und das Programm spuckt dir aus, was für Abstände es haben muss, damit genau das passiert, was es zum Beispiel in Whistler im Mountainbike-Park gibt, also dass du quasi oben reinrollst, unten raus und alles passt. Das ist beim Pumptrack-Bau mittlerweile automatisch aus dem Programm. Jetzt werden diese Firmen beauftragt, einen Mountainbike-Trail zu bauen, wo ja viel mehr drumherum ist, wo ja auch Geschwindigkeiten
also irgendwie... Also Whistler ist, glaube ich, nicht dadurch entstanden, dass einer von vornherein den richtigen Kniff hatte. Das kann ich von meinen eigenen gebauten Trails sagen. Ein Trail ist niemals fertig.
Ja.
Also, und er wird sich auch immer weiterentwickeln, er wird immer neu.
Aber das ist ja eben großer Unterschied entstehen. Zwischen einem Pumptrack
genau.
und einem Mountainbike-Trail. Ja. Und dass du halt beim Pumptrack kannst du das alles berechnen, beim Mountainbike-Trail nicht. Da musst du immer wieder ran, musst das noch machen. Da sind halt einfach ganz viele unterschiedliche Sachen. Da hast du zum Beispiel, du kommst irgendwo hin, du weißt gar nicht, wie der Boden rollt, dann rollt der Boden ein bisschen langsamer, vor allem wenn es ein bisschen nasser ist im Boden oder sonst irgendwas und auf einmal kommst du wie die Sprünge nicht mit rüber oder so. Ne? Also das sind ja auch einfach Sachen, die kannst du nicht so richtig einfach berechnen.
Was da in der Baubranche halt, glaube ich, manchmal ein großes Problem ist, ist der Zeitdruck. Es werden Projekte gestartet, die halt unter einem gewissen Zeitdruck fertiggestellt werden müssen. Und was ich in der Vergangenheit gelernt habe, ist gerade auch im Dirtpark-Bereich, wenn man das baut, Statuen bauen, und dann den Sprung setzen, testen. Sprung setzen, testen. Und wenn man, glaube ich, so einen Mountainbike-Trail mit Anspruch baut, also halt nicht nur ein paar kleine Wellen und recht moderates Gefälle, sondern schon etwas Fortgeschrittenes, dann ist es, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, indem man baut, fährt, baut, fährt.
Aber da muss man sich halt schon auch irgendwie ein gewisses Gefühl für... da muss man ein gewisses Gefühl entwickeln und zum Beispiel mein Beispiel ist immer Brixen. Da gibt es oben einen kleinen Bikepark auf der Höhe, also auf dem Berg. Der wurde zum Beispiel genau von den Leuten gebaut, die in Kanada Whistler bauen. Und ich finde, dass das...
Und den Greenhill Bikepark.
Und den Greenhill Bikepark. Haben die auch gebaut, oder?
Ja.
Genau, in Tschechien bauen die, glaube ich, jetzt auch irgendwas und so. Also die kommen jetzt quasi von dort hier rüber. Haben ja nicht nur auf einmal andere Erde, sondern haben ja alles anders. Ich meine, das ist, ne, es ist so weit weg. Und trotzdem kriegen die es hin, relativ cool, relativ schnell was zu bauen, was funktioniert. Weil ich finde zum Beispiel auch Brixen, das, ja, wenn wir da jetzt in unserem Level drüber fahren, dann ist das halt, ja, vielleicht nicht hundertprozentig geil, aber alle Leute, die halt ein bisschen langsamer unterwegs sind oder die halt auch ein bisschen sich rantasten
wollen. Die haben übrigens auch so einen Hybrid-Trail, der heißt, glaube ich, Palm Pro. Ist eine Mischung aus einem Naturtrail mit immer schön geschäbten Anliegern.
Und der ist doch mega geil.
Der ist mega
geil. Und warum kommen jetzt die Leute aus Kanada hier rüber, bauen das und es funktioniert und die Leute aus Europa bauen was und es funktioniert nicht so richtig geil? Weil auch über den Greenhill Bikepark höre ich ja nur Gutes. Da sagen alle, es ist mega, mega cool. Und es hat ja relativ schnell schon funktioniert, dieses Ding da zu bauen. Also im Sinne von, es hat schnell funktioniert, ohne dass man da immer und immer und immer wieder rein muss, ohne dass es irgendwie Jahre braucht, bis sich die Sachen eingefahren haben, sondern da war, glaube ich, erstes Jahr war schon super erfolgreich und super cool. Warum ist das so? Und ist das vielleicht auch gerade so ein Wandel vom Trailbau, den jetzt so Leute wie du, die sich wirklich darauf konzentrieren, Trails zu bauen und nicht, weil sie jetzt halt irgendwie in einem Skigebiet leben wollen oder nicht, weil sie halt irgendwie möglichst viel Rad fahren wollen und dabei ja noch ein bisschen Kohle verdienen, sondern deine Aufgabe ist ja wirklich, Trails zu bauen. Das ist so das, was du machst und du fährst auch noch Rad, aber vor allen Dingen baust du Trails. Du bist jetzt dabei, dir irgendwie einen fetten Bagger zu kaufen. Du machst halt ganz viele unterschiedliche Sachen und vor allen Dingen kümmerst du dich auch dann noch um die Pflege von den Sachen. Das ist ja ein anderer Ansatz. Also so notgedrungen, ich baue jetzt Trails, damit ich biken kann. Und auf der anderen Seite, nee, ich bin Trailbauer, der das macht, weil das so meine Passion ist. Ist das gerade so ein Wechsel in dieser ganzen Trailbau-Thematik, dass jetzt Leute reinkommen, die das halt einfach wirklich professionell betreiben wollen, die sich so wie du sehr viel damit auseinandersetzen, die nach Kanada fliegen, die überall hingehen, um sich Sachen anzugucken, um auch einfach davon zu lernen?
Die Menge an Mountainbike-Trails wird in der Zukunft so groß sein, dass es, glaube ich, nicht mehr ausschließlich von saisonellen Kräften zusammengestückelten oder geworfenen Teams erlaubt, diese Menge und Masse an Kilometern zu bauen und zu bewältigen. Ich glaube, alle wissen, dass das Skifahren in 20 Jahren
wird schwierig.
Der reichste Sport nach der Formel 1 fahren so ist oder sein wird, glaube ich, weil einfach die klimatischen Bedingungen es nicht mehr hergeben werden, denke ich. Und dann wird der Mountainbike-Sport halt über die Zeit noch mehr wachsen. Viele Unternehmen in der Branche rüsten extrem im Technikbereich auf. Das heißt, die Arbeit, die damals noch von den Saisonkräften gemacht wurde, so romantisch, Trail aufhacken, Brake-Pumps aufklopfen mit der Hand und danach wieder rächen und mit der Rüttelmaschine abrütteln, die Zeiten sind definitiv ganz stark am Abklingen. In Saalbach, Hinterglemm werden Trailfräsen ausgepackt für 150 bis 200.000 Euro und Bagger, die nochmal irgendwie auch in den Bereichen hinterherrollen, um das Ganze wieder in Form zu bringen. Und da wird sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr in die technische Richtung bewegen. Die Romantik wird in gewissen Teilen rausfliegen. Es ist ein Multi-Millionen-Euro-Business, wo jetzt ganz viele Leute rein wollen. Und es ist gut und schlecht zugleich. Die Leute, die schon sehr früh dabei waren, die werden sehr viel weinen. Ist so. Ja. Und aber alle anderen, die sich eben nicht dem Fortschritt verwehren, die werden gutes Geld verdienen und auch gute Trails bauen. Halt für Leute, die einfach aus einer anderen Zeit kommen, die jetzt eben mit dem Mountainbike fahren anfangen oder schon etwas dabei sind und einfach halt davon profitieren, ja.
Jetzt ist es ja auch da so, wir sprechen jetzt von einer anderen Zeit. Es gibt Bikeparks. Du hast es gerade schon gesagt, Saalbach, wo ich jetzt im Herbst war und wo man wirklich gemerkt hat, dass sie stehen geblieben sind. Die überdenken, glaube ich, jetzt ihr komplettes Konzept, haben diese krasse Trailfräse eingekauft und. Also da passiert ja auch was. Trotzdem ist es noch ein sehr alter Bikepark, aber wie muss so ein alter Bikepark jetzt zum Beispiel reagieren auf die Neuerungen im Bike-Bereich? Also gerade das Thema E-Bike, also worüber wir gerade gesprochen haben. Macht natürlich so eine Region auch vielleicht nochmal interessanter, aber natürlich für die Trailbauer vielleicht komplizierter, vielleicht aber auch nicht, weil sie halt dann einfach sich über das komplette Tal ausbreiten können. Was denkst du,
wie man da... Ich glaube, in hochalpinen Regionen wird das E-Bike nicht den Stellenwert einnehmen können, wie es woanders ist, weil einfach...
2000 Höhenmeter sind ja 2000 Höhenmeter.
Ja, die werden wahrscheinlich nicht im Trail befahrbar gemacht werden, weil ich wüsste keinen Trail, der 2000 Meter Höhendifferenz hat, aber so ein Tausender, der lässt sich schon mal ganz gut in die Alpen stampfen. Die werden auch weiterhin mit ihren Liften den Erfolg haben.
Aber wenn du jetzt sagst, dass du denkst, dass E-Bike das die Zukunft ist, ein E-Bike fährt sich ja auch anders wie ein normales Mountainbike.
Ja.
Es hat ein bisschen Gewicht und so und müssen da die Trailbauer auch drauf achten, dass sich das halt irgendwie verändert hat?
Meiner Meinung nach wenig, also die Belastung für den Untergrund wird definitiv, denke ich, schon größer. Meistens eher erkennt man es in Hometrails oder auf Vereinsstrecken, die eben halt nicht mit großen Maschinen oder Verdichtungen bebaut werden können. Da tut natürlich eine große Horde E-Bikes schon viel mehr Schaden anrichten. Bei einem glatt gebügelten Flow-Trail würde ich sogar behaupten, dass das E-Bike noch mithilft,
das heißt zu verdichten, oder?
Den Untergrund zu verdichten, weil wenn die da schön durch und nicht alles totbremsen, dann wird der Anlieger eigentlich eher gut als schlecht.
So. Okay. Das heißt, da ist so, muss man sich nicht richtig...
Nee, das glaube ich nicht.
Okay.
Wo ich in Norwegen sehr interessante Ansätze gesehen habe, ist gerade in Hasstadt. Dort hat Velo Solutions ein großes Projekt gebaut. Mhm. Die haben einen Drehpark gebaut.
Da war ich jetzt gerade erst, genau.
Drei unterschiedlichen Schwierigkeitskategorien. Blau, Rot und Schwarz. Und das Ganze sowohl als runter als auch wieder hoch.
Ja.
Und ich denke, dahin wird es irgendwann gehen.
Ja. Genau, die haben da keinen Lift, sondern das ist halt wirklich ein Trailpark. Du fährst eigentlich auf der blauen Runde ganz easy hoch, aber es gibt halt schon auch Sachen, wo du denkst, hey, hey, das ist ganz anstrengend.
Ich denke sowieso, dass der Drehpark über kurz oder lang die Lösung, also der wirklich durchdachte Drehpark, die Lösung auch des illegalen Mountainbike-Problems in Deutschland sein wird. Viele Trails, die auch im alpinen Raum sind für die Nutzergruppen oder Endverbraucher, die jetzt in diesen Sport reinkommen, auch einfach konditionell nicht zu handeln. Ein 10 Kilometer langer Flohdrill. Wer fährt denn den auf Anschlag von oben bis unten durch? Das kann jemand machen, der wirklich wöchentlich am Rad ist und auch eine gewisse Grundfitness
aber
mitbringt.
Aber das Coole am Flowtrail, also du bist ja jetzt zum Beispiel auch nicht so der Riesenfan von Klinovic, glaube ich, ne? Von dem roten Trail. Der ist ja 11 Kilometer Flowtrail berg runter. Aber das Coole an so einem Flowtrail ist ja, dass du das eigentlich auch fahren kannst, wenn du nicht mehr, also, ne? Du kannst jetzt so wie wir auf Zug fahren und versuchen alles zu doublen und so, dann ist das halt wie Pumptrack fahren. Richtig anstrengend, aber du kannst natürlich auch einfach runterrollen, weil ist ja nichts drin, was jetzt irgendwie tricky ist, oder?
Das ist richtig, ja.
Und deshalb finde ich sowas halt immer, immer ganz cool. Jetzt hast du ja gesagt, dieses ganze Thema wird halt immer mehr werden oder wird sich professionalisieren, die Romantik geht so ein bisschen raus, aber wenn jetzt halt Leute hier zuhören, die halt sagen, ey, irgendwie hört sich schon gut an, so Trailbauer, und das wollte ich auch schon mal machen. Was braucht man denn? Also lohnt sich's damit, sich jetzt zu beschäftigen und damit anzufangen? Werden in der Zukunft mehr Trailbauer gebraucht oder gibt es da irgendwie schon Tausende? Und was braucht man vor allen Dingen?
Da es kein klassischer Ausbildungsberuf ist, wobei ich schon davon gehört habe, dass manche Leute in die Richtung Anstrebungen oder Enthusiasmus legen, ist es ein Bereich, den eigentlich jeder für sich zu seinem beruflichen Mittelpunkt machen kann. Man sollte eine gewisse Leidenschaft für den Sport immer noch mitbringen. Man muss diesen Sport ausüben, um ein guter Trailpower zu sein. Ich glaube, viele Bikeparks haben auch das Problem, Leute in ihrem Shape-Team zu haben, die selbst nicht Rad fahren. Mhm. Also soweit ich es weiß, gibt es hier im deutschsprachigen Raum oder so genügend, wo auch einfach das Liftpersonal, was im Winter quasi die winterlichen Arbeiten getätigt hat, dadurch, dass sie halt in der Festanstellung dort sind, auch im Sommer diese Arbeiten zu tätigen haben. Und die können sich halt gar nicht auf die Gegebenheiten einstellen, den Radius von der Kurve anständig zu ermessen oder auch Absprung, Radien oder Steilheiten da irgendwie. Woher sollen sie es auch können? Also wenn niemand dabei ist, der denen das richtig an die Hand gibt oder vormacht, woher sollen sie es nehmen, ne?
Ja.
Und da kann man, oder ich bin der Meinung auf jeden Fall, dass diese Branche die nächsten Jahrzehnte sehr großes Potenzial hat. Man sollte sich, glaube ich, seriös und professionell aufstellen. Und dann kann man da...
Jetzt bist du ja nicht so angestellt, sondern du bist quasi selbstständig und arbeitest aber dann mal hier, mal dort. Also, und was ich faszinierend finde, du hast ja wirklich die ganze Zeit irgendwelche Jobs, also wirst die ganze Zeit irgendwie gebucht. Wie funktioniert dein Business?
Ja, ich habe angefangen als Kleinunternehmer im Freelancer-Dasein für Pumptrack-Firmen im deutschsprachigen Raum. Und für mich ist Instagram die Hauptplattform, worüber ich präsentieren kann, was ich tue. Aber ganz klar die Kaltakquise. Du musst mit den Leuten ins Gespräch kommen. Du musst dich vor allen Dingen verkaufen können und mit den Leuten in Kontakt treten. Das ist, glaube ich, das A und O, was in dieser Branche in dem Bereich, wo ich mich aufhalte, in dem ich nicht aktiv in den Neubau und Planung von Strecken gehe, das auch noch ist.
Und das finde ich ja spannend. Also du, haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, du kümmerst dich halt um den Bau, also als, ich will nur Bagger fahren, quasi. Und aber auch um die Pflege. Du hast mir immer gesagt, dass du halt den Bereich Pflege extrem wichtig siehst. Und das ist natürlich, ich finde das halt interessant, weil viele Leute denken wahrscheinlich, okay, wenn ich jetzt halt als Trailbauer arbeiten möchte, dann gehe ich halt zum Bikepark Winterberg, zum Greenhill Bikepark und sage, okay, stellt mich an. Du hast ja ein ganz anderes Konzept. Also du wirst ja einfach dann gebucht pro Job und da ist es ja so ein bisschen egal, ob du jetzt an einem Neubau arbeitest oder ob du Pflege machst. Aber was du halt nicht machst, ist so diese ganze die Planung beziehungsweise so diesen ganzen Genehmigungsprozess mitmachen, oder?
Genau. Das war für mich oder auch für andere Kollegen, die ich um mich herum recht häufig habe, ist der Bürokratie-Zirkus eigentlich ein bisschen abschreckend erstmal im ersten Sinne für uns immer gewesen. Allerdings kommt man auch über die Zeit einfach mehr mit ins Thema rein, sieht auch dann, ah okay, hier lässt sich recht einfach was machen und so weiter. Aber ich habe mir für mich vorgenommen, mehr in die Pflege zu gehen. Das bedeutet, ich möchte Angebote schaffen, die von Bikeparks gebucht werden können. Ich plus ein kleines Team, auch aus frei zusammengestellten Trailbauern. Wir bringen unsere Maschinen mit, die wir brauchen. Oftmals ist es so, dass wenn man irgendwo hinkommt, es schon an der Maschine und an der Technik scheitert, ein gutes und effizientes Projekt umzusetzen. Das fängt an mit dem falschen Bagger, mit ganz vielen organisatorischen Sachen, mit Erde oder anderen Materialien, die man braucht, um diese Projekte erfolgreich umzusetzen. Und dort ist mein Hauptaugenmerk, mich dahin zu entwickeln. Komplette Überarbeitung von Trails anzubieten. Das heißt, ich wäre angefragt, fahre dorthin. Die Leute zeigen mir, was aktuell Bestand ist, äußern ihre Wünsche. Ich mache mir dazu Gedanken, mache eine kleine Vorplanung, mache eine Kalkulation und dann finden wir hoffentlich eine Umsetzung zusammen.
Ja, das finde ich schon spannend, weil ich glaube, das haben die wenigsten Leute auf dem Schirm, dass das halt auch einfach so eine Möglichkeit ist, ne? Dass man sich halt einfach nicht da so um alles kümmern muss oder irgendwo fest angestellt sein. Und ich meine, dich hat der Job jetzt halt irgendwie nach Österreich, nach Norwegen und irgendwo hingeführt. Das ist schon auch irgendwie ganz cool, oder?
Ja, also für mich ist es auf jeden Fall die Erfüllung.
Ja, das ist doch schön. Jetzt möchte ich kurz noch über zwei Sachen mit dir reden, und zwar Trails in Deutschland, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Klar, man braucht ein professionelles Bauteam, das kostet halt Geld. Auf der anderen Seite sagt man, ja, Lift ist irgendwie nicht mehr so das Ding und E-Bike ist so das. Aber wie kann man denn jetzt zum Beispiel dann zumindest mal seine Kosten wieder reinholen, die man für den Bau hat, oder wie kann man damit Geld verdienen, wenn die Trails nicht mehr mit dem Lift nur zur Verfügung stehen?
Na, das ist das Thema, was ich schon seit Anfang an und auch gerade über dich und andere Leute, die du mir aus der Szene zum Gespräch möglich gemacht hast, mir immer gesagt wurde, dass der Mountainbike-Trail kein Geld verdienen kann. Das heißt, eine Grundlage für meinen Job ist es, ein Produkt zu erarbeiten, was über Kuchenverkauf, Parkplatzgebühren oder Lifttickets quasi wieder refinanziert werden soll. Und das stößt mir bis heute immer noch im Gedankengang auf. Das heißt, ich stecke Herzblut, oder viele Leute in der Branche stecken Herzblut in diese Strecke, die aber eigentlich keinen Mehrwert im direkten Sinne erarbeiten soll. Mhm. Und ich denke, oder ich bin der Meinung, dass man da umdenken sollte. Seit 40 Jahren gibt es, glaube ich, Blumenfelder in Deutschland. würde in Deutschland niemand was in diesen Klingelbeutel reinschmeißen. Wenn er die Blumen holt, wird es die auch
wird's schon, es nicht mehr geben,
wird's die schon ganz lange nicht mehr geben. Und ich bin der Meinung, oder ich glaube, dass Bezahldrehparks die Zukunft sind. Die Leute fahren dorthin, ziehen ihr Ticket zu einem bedeutenden günstigeren Preis als ein 45 Euro Liftticket in Kitzbühel, ja. zum Beispiel, und können dort gleichwertig, wenn nicht sogar viel mehr Spaß haben.
Es würde mich interessieren an unsere Zuhörer, wie seht ihr das? Also würdet ihr dafür Geld ausgeben? Wie könnte man das gut machen? Und was wäre so ein Preis, den man da so für so einen Trail bezahlen würde? Weil bis jetzt sind ja so die meisten Sachen halt irgendwie...
Ein Trail ist, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Ja,
so
ja,
ein Konzept aus Uphill und Downhill in unterschiedlichen Kategorien, also ein Flow-Trail, eine kleine Jumpline, ein paar technische Sachen und das in einem mit einem guten Uphill-Trail verbundene, in einer guten Konzeptionierung, gut anfahrbar mit einem Parkplatz davor. Das wäre, glaube ich, das, was flächendeckend den Mehrwert bringen würde in diese Sportart.
Schreibt uns das nochmal gerne auf unsere Instagram-Seite Hot Seats and Cold Brews Podcast, die wir jetzt wieder neu aufleben haben lassen. Lasst uns mal wissen, wie das ist und wie ihr das so findet für die einzigen Trails oder für die einzelnen Trails oder für die einzelnen Trail-Tage. Geld zu bezahlen. Aber Max, wie würdest du das sehen? Also würdest du das als Spende oder als wirklich, du brauchst halt ein Trail-Ticket?
Ich habe ein Beispiel dazu und zwar ist es der Schienerberg vom HMC aus Singen am Bodensee. Die machen das schon seit, weiß ich nicht, 10 Jahren so. Die haben dort eine Vereinsstrecke oder ein Vereinsareal, was eigentlich nur für Vereinsmitglieder genutzt werden darf. Da steht oben ein riesen Schild dran, betreten nur für oder befahren nur für die Mitglieder des Vereins. Und die haben es mittlerweile fertiggebracht, einen Online-Shop einzurichten. Damals, war glaube ich auch 2018, 19, war ich dort das erste Mal. Da musste ich leider 50 Euro ausgeben, um ein Jahresticket zu lösen. Das war für mich als Enthusiast jetzt nicht das Problem, die 50 Euro für den einen Tag, den ich da rumgeguckt bin, zu bezahlen. Ich fand es okay. Mittlerweile haben sie es geschafft, glaube ich, ein Tagesticket um die 8 Euro einzuführen und ein Wochenendticket für 12 Euro. Das kann man ganz easy über die Webseite buchen. Auch, ich glaube, der Mountainbike-Verein in Heidelberg hat ein ähnliches System auf den Weg gebracht. Und freiwillige Spende ist, glaube ich, drüber hinaus. Also es sollte schon jetzt einen Sheriff zu organisieren oder hier so einen Parkplatzwächter wie bei Lidl. Wenn du kurz parkst, sollst du gleich 50 Euro abdrücken, wenn du nicht das Ticket gelöst hast. Das ist nicht die Lösung. Aber ich glaube, der Mountainbiker braucht schon ein bisschen geregelte Rahmenbedingungen, um zu wissen, hier müssen wir was bezahlen und
das
hier
kostet.
Und das kostet's, ja. Genau.
Jetzt natürlich die letzte Frage und zwar, was sind so deine nächsten Projekte? Wo arbeitest du jetzt als nächstes? Ich glaube, du gehst gleich schon wieder weg, oder?
Jetzt komme ich gerade von einem Projekt in Steinberg am See. Das ist bei Schwandorf in der Oberpfalz. Dort hat ein großer deutscher eine große deutsche Baufirma in dem Bereich einen Park gebaut vor 2 Jahren. Sind was Sachen, glaube ich, ein bisschen unglücklich gelaufen. Den haben wir jetzt nochmal überarbeitet. Das kann man sich vorstellen wie ein Dirtpark mit einer kleinen Flowline durch den Wald. Leider gibt es dort aus topografischen Gründen kein Gefälle oder sonst irgendwas. Ich glaube, das haben wir ganz gut gelöst. Das war jetzt das letzte Projekt und jetzt geht es wieder nach Willingen und nach Diemelsee. Dort verwirklicht sich das Land Hessen in einem federführenden Projekt Europas, glaube ich, an die 14 Trailparks in den nächsten 5 bis 6 Jahren zu bauen, um einfach alle von drei, also ab dem Laufrad bis ins hohe Alter dem Radsport Mountainbike zuzuführen. Das nennt sich Green Trails und hat einen eröffneten Trailpark aktuell schon in Korbach, den kann man dort fahren. Ist ein sehr niedriges Schwierigkeitslevel, um einfach mal in das Thema reinzufinden. Muss man, glaube ich, auch nicht unbedingt mit der Hightech-Trailfräse befahren. Kann jeder Spaß haben. Mhm. Kann man gerne ausprobieren. Da geht's jetzt wieder hin.
Cool. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass es hier geklappt hat. Und wünsche ich dir eine gute Zeit. Und ich hoffe, du arbeitest den Sommer nicht so viel, damit wir viel zum Radfahren kommen.
Das hoffe ich auch. Mach's gut.
Also.